Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester damit, für Sie diese Vortragsreihen im Studium Generale zu organisieren, montagsabends. Wir sind in der Zwischenzeit in der 24. Folge. Falls Sie interessiert, was früher mal so hier geschah, in diesen netten Programmkärtchen, die Sie sich gerne mitnehmen können, da ist eine Internetadresse abgedruckt. Wenn Sie auf diese Seite gehen, dann finden Sie über 200 Tonaufnahmen aus den 12, 13 Jahren, die wir jetzt mittlerweile im Nacken haben. Und viele interessante Vorträge sind da zu hören, auch von dem Referenten, den wir heute Abend erneut zu Gast haben, nämlich von Professor Dr. Jürgen Lodemann. Was sollten Sie über Herrn Lodemann wissen? Wenn Sie sich nicht mit einer Kurzfassung bescheiden wollen, dann würde ich Ihnen die Autobiografie empfehlen. Die ist mal vor langer Zeit unter dem Namen Solljunge erschienen. Ist die gerade vergriffen oder?
Die ist vergriffen, aber die Bibliotheken sitzen drauf.
Also, dann ab in die Bibliotheken und sich den Solljunge schnappen. Auch dieser Band lohnt sich wie alle, die ich gelesen habe von Jürgen Lodemann. Und ich lese ihn, glaube ich, seit meinem 16. oder 17. Lebensjahr. Fragen Sie mich jetzt nicht, wie lange das zurückliegt. Ich habe als jemand, der im Ruhrgebiet geboren ist, ein Buch von einem damals als Schriftsteller nicht bekannten Mann entdeckt. Dieses Buch hieß Anita Drögemüller oder Die Ruhr an der Ruhr und war tatsächlich der erste Roman von Jürgen Lodemann. Und es war der erste Roman, der in der wirklichen ernsthaften Literatur die Ruhrgebietssprache lebendig machte. Und das wurde unter anderem zum Markenzeichen der einiger Bücher von Jürgen Lodemann. Dieser Roman war dann der erste Teil einer Trilogie. Auch da würde ich Sie ganz gewiss nicht abhalten davon, wenn Sie sagten, ich gehe in die Buchhandlung oder ich gehe und kaufe mir, ich glaube im Klartextverlag in Essen, die Neuauflage des dritten Teils der Trilogie, die da heißt Essen-Viehhofer Platz. In meinen Augen einer der spannendsten und großartigsten Romane deutscher Sprache, die ich in den letzten 30 Jahren zur Kenntnis nehmen durfte. Das alles spielt heute gar keine Rolle, weil Jürgen Lodemann über was anderes redet, nämlich nicht über seine Ruhrgebietsromane, wobei ich glaube und vermute, dass das Ruhrgebiet heute Abend dann doch in irgendeiner Weise noch eine Rolle spielen wird, wenn er uns über Siegfried etwas erzählen wird. Sie erinnern sich womöglich, da war mal was in der Schulzeit, da wurde Ihnen etwas erzählt über die älteste deutsche Geschichte, das Nibelungenlied. Das steht heute im Mittelpunkt unseres Abends und wir sind sehr gespannt, was Jürgen Lodemann uns dazu und darüber zu erzählen weiß. Nach seinem Vortrag kommen wir wieder miteinander ins Gespräch. Sie können Fragen stellen, Anmerkungen machen, aber jetzt hören wir erstmal, was Jürgen Lodemann uns erzählt über die älteste deutsche Geschichte. Viel Vergnügen damit.
Ja, schönen Dank für so viele Versprechungen. Ich werde versuchen, sie zu halten. Ich bin noch ganz entzückt, weil die Fahrt mit der Eisenbahn von Freiburg nach Konstanz mich jedes Mal in eine Art Rauschzustand versetzt. Das ist so schön, obwohl ich zweimal umsteigen musste, das muss man halt. Aber es war alles pünktlich und ordentlich. Und quer durch diesen ältesten und dichtesten deutschen Wald zu fahren, es ist immer einfach nochmal eine romantische Anmutung. Und es war sogar an den obersten Bereichen Schnee gefallen und dann kam in Winterzeit hinein. Und na gut, also sehen Sie mir bitte nach, dass ich jetzt so ein bisschen benommen bin. Das ist der richtige Zustand für den fatalen Siegfried-Mythos, den ich hier entlarven werde. Sie werden also Zeuge einer Skandalenthüllung, da bin ich ganz sicher. Das ist einfach ein Skandal, was uns als Siegfried vermittelt wurde und wird. Aber nicht schon alles vorweg, sondern die Einzelheiten. Vorweg mal ein großes Lob für diese Vortragsreihe, allein schon für die Fragestellung: Wie eigentlich erzählen wir uns die Welt? Wie entstehen Mythen? Mir scheint unabweisbar, lebenslang wird uns irgendwas weisgemacht. Das trifft uns sehr früh, schon als Kinder, jedenfalls als Jüngere, kriegen wir das von Älteren. Von Eltern, Großeltern, Lehrern, Dozenten, längst natürlich auch von den Medien. Diesen ständig neueren Vermittlern, Medien und Mittel, so viel Latein ist in jedem Hirn angekommen, also das hat was miteinander zu tun. Also von diesen ständig neueren Vermittlern und nun von digitalen Massenmedien, von all jenen Einrichtungen, die uns Infos liefern, Daten, Kenntnisse, Tipps, Ratschläge. Und auch selbstverständlich in Fülle Falschmeldungen. Kommen wir nicht drum herum. Ich war 30 Jahre einer, der davon gelebt hat. Nicht von Falschmeldungen, sondern von den Medien. Ich war 30 Jahre festangestellt im Baden-Badener Sender. Vor 40 Jahren war ich eingeladen in eine Bibliothek im Ruhrgebiet und sollte damals reden zum Thema die neuen Medien. Es kamen drei Zuhörer, einer davon war der Bibliothekar, der mich eingeladen hatte. Wir gingen in eine Kneipe und dann habe ich ausführlich erzählt von meinen jahrelangen Erfahrungen beim Filmemachen in Fernsehanstalten. Die heißen ja nicht umsonst Anstalt, Anstalt des öffentlichen Rechts. Seit je sind wir angewiesen auf Vermittlung und benötigen Zuverlässige. Die Welt ist aber unendlich, sie ist viel zu groß für ein einzelnes Leben, obwohl wir es gern und rührend versuchen, viel oder gar alles zu erleben und möglichst direkt, sind wir trotzdem angewiesen auf Daten, und zwar auf korrekte. Schon den alten Römern war das wichtig, das Verbreiten von Daten. Lateinisch Propaganda ist wörtlich das zu Verbreitende. Roms Legionäre zum Beispiel, die sollten wissen, wie die Völker außerhalb des Römischen Reichs so sind, etwa diese Germanen. Da entstand ausführliche, eine besonders zweifelhafte Staatspropaganda. Und die war gespickt, wie alle Vermittlungen und Medien seit je, gespickt mit Rufmord oder mit Reklame. Public Relation, das erfanden nicht erst politische Parteien. Seit ihrem Beginn nutzte das auch die Kirche. Kirchen-PR hieß Propaganda Fidei, Verbreitung des Glaubens, natürlich des Richtigen. All das, was bei diesem seit je allgegenwärtigen Propagandabetrieb so entsteht, das verdichtet sich dann gern und immer neu zu Mythen, zu Mythologien, zu den sogenannten Wahrheiten, natürlich zu den richtigen. Und von all denen gehörte früh, überaus folgenreich, der Mythos von Siegfried. Der wurde zur tollen Sage vom richtigen Mann. Von einem deutschen Supermann, von dem, der alles kann, unschlagbar, unverwundbar, unbezwingbar, leider aber hornhäutig. Für Wissenschaftler und Kritiker ist das von Siegfried singende Nibelungenlied ein überragendes Zeugnis deutscher Sprache. Auch für mich ist es das. Der große Literaturkritiker Reich Ranicki wurde am Ende seines langen und sehr abwechslungsreichen Lebens gebeten, doch mal einen Kanon aufzustellen, eine Liste all derjenigen Werke deutscher Sprache, die er, der Großkritiker, für die bedeutendsten hielt. Das hat er dann noch getan. Vorweg an vorderster Stelle nannte er aus Europas Hochmittelalter das Nibelungenlied. Warum nun wurde der Siegfried-Mythos folgenreich? Weil dieses in der Tat bedeutende Nibelungen-Epos nachhaltig gefälscht wurde. Verdreht zum ungeheuren Lobpreis aufs Kriegerische, aufs Heldische, auf Kampf, Stärke, Männlichkeit, sodass es gute Gründe gibt, anzunehmen, dass Europas Kriege, auch die Weltkriege, schon deshalb möglich wurden, weil dieses fatale Bild herrschte vom Mann, der nur dann Mann ist, wenn er siegt, am besten wie Siegfried. Mein Vater hat 14 Tage nach meiner Geburt im Frühjahr 1936 ein Tagebuch angelegt, in dem er mich, seinen dritten Sohn, freundlich willkommen hieß und am Ende von 8 Zeilen und am Ende in allem Ernst schreiben konnte: Werde einst ein ganzer Mann. Was das sei, ein ganzer Mann, hat er leider nicht dazu geschrieben, aber im selben kleinen Text wünscht er: Vergiss nie den, dem du danken kannst, dass du lebst. Damit meinte er nicht etwa sich selbst, den Erzeuger, sondern Hitler. Dem sollte ich danken, schrieb er, dass Hitler Deutschland und der Welt Frieden gebracht habe und Fortschritt. So sah er 1936 aus, der Mythos, der Glaube eines guten Menschen, eines durchaus intelligenten, eines begeisterten Nazis. Für mich wurde das zu meiner Grunderzählung von der Welt. Gerade mal 14 Tage, nachdem ich, wie man so sagt, auf diese Welt gekommen war. Wer das genauer wissen will, der könnte meinen Namen googeln, dann landet er auf der Frontseite meiner Homepage und kann nach unten scrollen und erreicht den Buchtitel Der große Irrtum. In diesem Buch schildert mein Vater, wie sehr er damals geblendet, getäuscht war von Unwahrheiten. Vorn auf dem Buch sieht man ein Foto, da sieht man mich und meine älteren Brüder, mich als Vierjährigen, dem der Vater die Arme auf die kleinen Schultern drückt. Damals hat er sie noch geglaubt und toll und gut gefunden, die Visionen von einem mit Siegfried großartig auferstehenden Vaterland. Und so wie er, so begeisterten sich in Deutschland Millionen, Gutgläubige, Ahnungslose, Dumme und Intelligente, folgten alle einer überaus wirksamen Propaganda. Wie schützt man sich davor? Tut mir leid, die Antwort, die ich gebe, ist sehr schlicht. Schützt man sich, indem man sich informiert, so viel wie möglich lernt. Vor allem aber das Vergleichen, kritisches Vergleichen. Kritisch, dieses Wort kommt von altgriechisch kritein. Und kritein ist nichts anderes als vergleichen, selber denken. Kritisch informieren will ich nun hier und heute Abend am Beispiel der Geschichte, die in Europa fatal verdreht wurde, zur Lügengeschichte vom Kraft-, Gewalt- und Supermann Siegfried. Siegfried ist heute längst ersetzt durch andere Alleskönner, Supermänner. Doch mehr als 100 Jahre lang dominierte dieser Nibelungen, von etwa 1850 bis 1950. Von deutscher Romantik bis zum Ende des letzten Weltkriegs dominierte in deutschem Sprachgebrauch der unverwundbar siegende Siegfried. Diesem Vorbild, diesem damals fast in jedem Gemüt geheim oder offen dominierenden Muster, folgten Generationen junger Männer. Folgten ihm in drei immer entsetzlichere europäische Kriege. 70-71, 14-18, 39-45. Weltkrieg II forderte 50 Millionen Leben, 12 Millionen Deutsche, Gefallene, 6 Millionen Jüdische, Ermordete. Fürs Fatale des Siegfriedsmythos sehe ich als Ursache die Fälschung des uralten Nibelungenlieds. Ein riesiger Text ist das,
fast 10.000 Zeilen, rhythmisch und klangvoll gereimt in altdeutscher, mitteldeutscher Sprache. Um 1200 verfasst von klugen Mönchen, von Klosterbrüdern, sehr wahrscheinlich in Passau. Kürzlich habe ich die 10.000 klangvollen Zeilen alle nochmal neu gelesen. Schon deshalb, weil ich zum Ende meines Lebens denn doch mal wissen wollte, woher denn das alles hatte kommen können. All dieser Spuk vom ganzen Mann und seiner überragenden Nation. Verstärkt wurde der Spuk 700 Jahre später, im 19. Jahrhundert, durch vier große romantische Opern, durch vier Begeisterung auslösende, je 5 Stunden lang dauernde Musikspiele von Richard Wagner unter dem Titel Ring des Nibelungen. Die wirken immer mal wieder wie eine frühe Kunde aus der Vorzeit, von den Anfängen und von der Größe Deutschlands. Auch da geht es wie im Klostertext aus dem ersten Jahrtausend um Siegfried. Allerdings, wenn man genau hinschaut, um einen anderen als im ursprünglichen Epos. Eine der Hauptfiguren heißt auch in Wagners 4 Opern Siegfried. Eine der 4 Werke hat Siegfried als Titel. Noch heute, wenn live übertragen wird von den Wagner-Festspielen in Bayreuth, etwa im Radio, dann sind sie fast immer zu hören, endgültig am Ende, krachende Begeisterungsschreie des Publikums. Ich bin fast ohnmächtig geworden, als ich das gehört habe. Bayreuth erzählt zwar eine andere Geschichte als das alte Epos, aber die Wirkung von beiden ist ähnlich, nämlich verheerend, buchstäblich verheerend. Ich kann es belegen. Wagners Opern sind als Kunstwerke unumstritten. Die sieht und hört man auch in Paris oder in New York oder London oder überall auf der Welt. Sie verbreiteten sich auch in der Nazizeit, im damaligen kleinen Radio für jedermann im Volksempfänger, wo die enormen Wellen der Wagnerschen Musik ebenfalls zu dröhnen hatten. Die Opern, wie das falsch vermittelte Epos, sie wuchsen sich aus zu riesigen Mahnungen, Belehrungen, Denkmälern. Im Nazireich, so behaupte ich, wirkte die vermeintliche Siegfried-Geschichte betäubend, hirnlähmend, lenkte am Ende bei den Regierenden fast jede Aktion. Die Psychologie hat jetzt ermittelt, dass Lügen besonders dann wirksam werden, wenn sie von den Lügenden als Lügen gar nicht mehr gesehen, sondern als Wahrheit geglaubt werden. Erst das wirkt überzeugend, haben Psychologen experimentell herausgefunden. Also genauere Belege, es geht überhaupt eigentlich um dieses Drachenbuch. Und der erste Artikel dieses Drachenbuchs, der ist 50 Seiten eng bedruckt. Und da sind alle Belege drin und da können Sie all das nochmal genauer nachlesen, wenn Sie wollen. Und ich habe extra für Volker Friedrich und für Sie das alles nochmal neu formuliert, damit ich es so sprechen kann, wie ich es jetzt spreche. Germanistische Sprachwissenschaft hat die Nazi-Fälschungen unwidersprochen gelassen. Nach 1945, als gäbe es sowas wie Scham, wurde zum fatalen Mythos fast nur noch geschwiegen. Was aber erzählt das alte Nibelungenlied wirklich? Die schreibkundigen Mönche in Passau benutzten älteste Überlieferungen, wollten ihre um 1200 lebenden Mitmenschen informieren und gut unterhalten. Und das gelang. Die riesigen Texte gibt es in relativ zahlreichen Abschriften. Ich richte mich hier nach der Handschrift, die man um 1750 nicht weit von hier, von Konstanz, gefunden hat, richte mich nach der St. Galler Handschrift, der sogenannten Handschrift B, und spreche jetzt von den 10.000 Zeilen laut nur mal die ersten 2, nur mal die ersten 2 Zeilen. Als ich diese 2 kürzlich in Freiburg sprach, vor Menschen, die so alt waren wie ich oder noch älter, da hatte ich kaum die erste halbe Zeile geredet, da redeten die Senioren fast alle mit. waren halt alle geboren wie ich in der Nazizeit, als diese riesige Erzählung massiv entstellt wurde zu einem Siegesgesang, zu einem Popanz von Unbesiegbarkeit. Heute spielt der wunderbare alte Text, wenn er gefälscht bleibt, finde ich, wenn er ungefälscht bleibt, finde ich ihn wunderbar. Heute spielt er in den Schulen keine Rolle mehr. Die beiden ersten Zeilen, die lernte ich damals auswendig. Uns ist in alten Mähren Wunders viel gesät, von Helden, Lobbebären, von großer Arbeit. Ja, kann man das mal schriftlich, damit Sie mitlesen können, vielleicht auch mitsprechen. Das ist uns ist in alten Mähren Wunders viel gesät, von Helden, Lobbebären, von großer Arbeit. Die Germanisten übersetzen das Arbeit immer mit Anstrengung. Volker Friedrich und ich, wir kommen aus dem Ruhrgebiet, wir wissen, was Arbeit heißt. Und da bleibt es auch stehen, verdammt nochmal. Aber was wird hier mitgeteilt? Nur zwei Zeilen, aber wie ich finde, ein grandioses Vorwort vor einem grandiosen Epos. Das Epos wurde damals nicht nur gelesen, sondern vor allem vorgelesen, im hohen Ton. Deswegen spricht man auch vom Nibelungenlied. Manche werden es gesungen haben, manche dieser Vorträger in einem dauerhaft gehobenen Ton, der dann wie ein Gesang wirken kann. Das ist nicht nur klangvoll, sondern hochinformativ, denn nur zwei erste Zeilen liefern bereits einen korrekten Überblick über die riesige Geschichte von 2500 Strophen zu je vier Zeilen. Einen Überblick über eine überaus komplizierte Handlung. Und diese Geschichte, so wird hier mitgeteilt, wird sich in drei verschiedenen Epochen abspielen. Die zwei Zeilen teilen mit, da werde es gehen um Mähren, um Wunders viel und um große Arbeit. Und jeder dieser drei Hinweise meint eine ganz andere Zeitepoche. Das Epos erzählt dann tatsächlich von drei sehr unterschiedlichen Zeiten. Mähren meint nicht etwa Märchen, obwohl Mähre und Märchen natürlich irgendwie wortverwandt sind. Mähre meint damals ganz nüchtern das, was wir heute Info nennen, Bericht, Neuigkeit, Nachricht, Report, auch Historisches. Noch Luther lässt seinen Engel singen, bring ich euch gute neue Mähre. Und nicht etwa Märchen, sondern Nachrichten, Aussichten, Zukunft. Und die Sprachforscher sind sich einig, dass mit den Mähren jene historischen Ereignisse gemeint sind, die wir kennen, wenn wir noch Geschichtsunterricht hatten, die wir kennen als Völkerwanderung, jene erste historische, die im zentralen Europa stattfand, bekanntlich auch derzeit wieder ein aktuelles Phänomen. Mit Völkerwanderung hat sich der junge Siegfried herumzuschlagen, mit Völkerschaften oder Stämmen, mit Menschen, die sich eine andere Heimat suchen müssen. Das ereignete sich rund um das Jahr 500, als Germanenvölker vor östlichen Bedrohungen neue Wege suchten nach Westen und Süden, quer durch Europa, bis nach Rom, bis Afrika, wandernde Goten, Alemannen, Franken, Vandalen, verschiedene germanische Stämme. Der zweite Begriff, Wundersfill, wörtlich viel Wunderliches, weist noch weiter zurück ins Vergangene, ins Archaische, nun tatsächlich ins Märchenhafte, in die Sagenwelt der Ungeheuer, der Drachen, von denen im Nibelungen-Epos aber nur einer erzählt, Hagen. Das dritte, große Arbeit, das meint die damalige Gegenwart um 1200, meint Minnedienst und Kriegsdienst. Mit diesen drei verschiedenen Zeiten, archaisches, historisches, Völkerwanderung und damalige Gegenwart, mit denen erzählt das uralte Epos geradezu wie moderne Literatur, Schon dies erste große Dokument deutscher Sprache macht seine Mitteilungen fast wie ein heutiger Riesenroman. Er hat unterschiedliche Qualitäten, finde ich. Es gibt manchen Leerlauf. Es haben auch verschiedene an diesen Dingen gearbeitet. Und es kann ja nicht immer sein, dass alle immer im höchsten Maße schreibfähig waren. Aber in der Hauptsache ist es in hoher Qualität geschrieben. Und worum geht die Handlung? Ich gehe davon aus, dass wir einfach auch junge Leute hier haben, die vom Nibelungenlied so gut wie nichts gehört haben. Und deswegen ertragen sie es, dass ich jetzt die Handlung erzähle. In der großen ersten Hälfte geht sie personell um Siegfried und Kriemhild. Geografisch geht sie in Nord-Süd-Richtung, Rhein auf, Rhein ab. Pendelt zwischen der von Römern verlassenen Festung Worms am Oberrhein und der von den Römern ebenfalls verlassenen Festung Xanten am Niederrhein. In Worms haben sich germanische Burgunder festgesetzt. In Xanten gleichfalls ein Germanenstamm, wahrscheinlich Cherusker. In der ersten Aventüre preist das Epos die einzigartig schöne Burgunderprinzessin in Worms, Kriemhild. Die habe von einem Falken geträumt, was gedeutet wird als Zeichen für einen kommenden Gast, vermutlich einen Prinzen, für einen Prinzen, der Kriemhild in Worms erobern wird. Leider endet Kriemhilds Traum nicht gut. Ihr Falke wird im Traum am Ende getötet, so wie dann in der Mitte des Epos Siegfried. In der zweiten Aventüre geht es um Xanten am Niederrhein. Da wächst parallel zu Kriemhild in Worms ein wunderbar kräftiger junger Mann heran, Siegfried, stark und schön. Und als der hört, dass in Worms die schönste aller Prinzessinnen lebt, steht sein Entschluss fest. Erklärt er seinem Vater Siegmund, er werde sich Hoher Minne widmen. Hohe Minne, die erlebt damals um 1200 tatsächlich ihre Hochblüte in Gedichten und Geschichten. In Worms erzählt unterdessen in der dritten Aventüre der burgundische Heer- und Waffenmeister Hagen Wildes von Siegfried, wüste Märchen von Riesen und Drachen. Dieser Xantener habe zwar das Schmieden gelernt, ja, womit er es denn wohl gelernt haben, das lässt der Hagen natürlich weg, genaue Orte werden da nicht mitgeteilt, aber wenn einer von Xanten aus loszieht, um das Schmieden zu lernen, mein Gott, wo wird er es denn wohl gelernt haben? An der Ruhr, wo heute noch im schönen Tal der Ruhr, mein letzter Film sollte heißen Deutschlands schönster Fluss, die Ruhr. Und ich hätte das belegt mit den allerschönsten Bildern. Also, da zeigt man im Tal der Ruhr noch heute wasserbetätigte alte Schmieden, Wasserhämmer. Und da ist auch immer schon die Kunst entwickelt worden, wie man Erze und die im Tal der Ruhr zutage tretende Kohle zusammenbringt, schmilzt und zu Eisen und zu Stahl macht. Auch schon zu Stahl, was die Kelten konnten. Also, das alles erzählt nun von Riesen und Drachen der Hagen, also vom Schmieden. Aber als erstes hätte dieser Siegfried mit seinem enormen Schwert Balmung nibelungische Ungeheuer besiegt und ihnen ihre Schätze geraubt, einen Hort, hätte aber auch einen Drachen bekämpft und erschlagen und hätte im Drachenblut sogar gebadet und sei auf diese Weise hornhäutig geworden, wie das Untier. Und außerdem und überhaupt hätte Siegfried 700 Krieger erschlagen. Hagen tut also in Worms schon mal alles, um Kriemhild den kommenden Gast unheimlich oder unmöglich zu machen. Hagen ist, denke ich, ein erster Politiker am Rhein, ein erster Propagandaminister. Fürs Schmieden ist ja in Worms Hagen zuständig. Nun naht da einer mit gleichem Können, etwa mit noch besserem. Man kann fast nachfühlen, woraus seine Motive kommen. Der schöne Siegfried erscheint nun tatsächlich in Worms, erschrickt die regierenden Brüder der Kriemhild, Gunther, Gernot, Giselher, erschrickt die Brüder mit überaus selbstbewusstem Auftreten. Und er gibt an wie Muhammad Ali des Hochmittelalters. Er erzählt jedoch schier nichts davon, dass er Riesen besiegt hätte oder gar einen Drachen. Das wäre doch am eindrucksvollsten gewesen. Nein, im Nibelungenlied ist die Drachengeschichte allein eine Erzählung des Heermeisters Hagen. Es geht ja in der Reihe hier, was man uns alles so erzählt. Nun aber nähert sich der Gast aus Xanten, der Kriemhild, der Schwester des Königs. Der begehrt sie, der will sie ziemlich sofort zur Frau. Doch König Gunther und sein Berater Hagen betrachten die Burgunderprinzessin wie damals üblich als ihren Besitz und geben die nicht einfach so her, sondern verlangen vorweg große Arbeit. Siegfried soll erstmal nicht Minnedienst, sondern Kriegsdienst leisten, soll helfen, feindliche Stämme zu vertreiben, die Worms erobern wollen. Und das tut Siegfried nun und mit erstaunlichem Erfolg. Kriemhild ist begeistert. Zitat, ihr Kunden diese Meere nimmer lieber gesehen, ihr konnten diese Neuigkeiten niemals lieber sein. Entzückt ist sie da vor allem über die Methoden ihres Geliebten. Und das ist wesentlich, meine Herren und Damen. Und das wurde nachhaltig verdrängt in den Vermittlungen der Sprachforscher, der Germanisten und der Dichter. Auch in den Opern Richards Wagner. Siegfried besiegt nun die feindlichen Stämme nicht etwa als Kraftmeier und Siegespopanz. Er ist kein Totschläger oder gar Massenmörder, sondern er operiert mit List. Sowohl die Sachsen als auch die Dänen, beide kann er dadurch bezwingen nacheinander, dass er sich den jeweiligen König oder Herzog schnappt, ihn fesselt und zum Zweikampf zwingt. Da aber dieser starke Siegfried Zweikämpfe immer gewinnt, erreicht er, dass die siegellosen Recken zu Tennemarke rieten, dass die sieglosen Ritter alle heimreiten mussten nach Dänemark. Alle feindlichen Stämme müssen am Ende tatsächlich wieder abziehen, und zwar unter Begleitumständen, die ebenfalls ignoriert worden sind. Vor allem Folgendes, Zitat, mit gemeinem Rate so ließen sie den Streit. Nach gemeinsamen Beratungen, also nicht etwa einseitig, etwa nur die Burgunder unter sich hätten beraten, nein, nach gemeinsamen Beratungen mit den Angreifern ließen die den Kampf, ließen den Streit ganz und gar ruhen. Vor ihrem Abzug aber wird obendrein in Worms mit viel Aufwand und großem Vergnügen gefeiert. Auch die riesige Party mit den besiegten Gegnern auf glänzenden Festen, auch bei spannenden Turnieren, da feiern Burgunder mit Sachsen und Dänen geradezu Festspiele, gibt es Versöhnungen und natürlich üppiges Essen und Trinken. Kriemhild ist nun erst recht entzückt, Hagen aber eher weniger. Dies denkwürdig schöne Verfahren einer Friedensstiftung, das kannten die frommen Passauer Klosterschreiber. Offensichtlich kannten sie das aus dem Alten Testament, wo sehr eindrucksvoll geschildert wird, wie auch Prophet Elisa, als die Israelis ein syrisches Heer geschlagen hatten, wie da dieser Elisa es fertig bringt, dass die Geschlagenen nicht etwa, wie schon damals üblich, abgeschlachtet, geköpft wurden, sondern dass die Verwundeten gepflegt und dass Israelis und Syrer alsdann gemeinsam ein großes Versöhnungsfest feiern und dass anschließend die Syrer friedfertig sich wieder zurückziehen können nach Syrien und wonach dann jahrzehntelang kein Krieg mehr herrscht zwischen Israel und Syrien. Welch ein wahrhaft aktueller Roman. Und das aber ist Modell für die Aktionen des jungen Siegfried. Keine Spur davon in den germanistischen Darstellungen. Nach der Feierei sind Siegfried und Kriemhild in enger Liebe vereint und wollen heiraten. Doch König Gunther bittet den Xantner um einen weiteren Dienst. In Gedanken hat Gunther nämlich ebenfalls von einer fernen Frau geträumt, von Königin Brunhild auf Island. Die jedoch hat bisher alle Bewerber, wenn sie bestimmte Kraftprüfungen nicht bestehen konnten, köpfen lassen. So jedenfalls geht die Kunde. Auf jeden Fall von Hagen, der zuständig ist fürs Grausige in der Erzählung und der König Gunthers Sehnsucht nach Brunhild überhaupt nicht gutheißen kann. Der eher schwächliche Gunther aber sehnt sich sehr nach diesem Kraftweib. Siegfried verspricht auch jetzt zu helfen. Wird Kriemhild zuliebe als Brautwerber ein Schiff nach Island lenken? Es kommt zu einer 12 Tage dauernden Fahrt in die nordische Welt, wo er dem König abermals beisteht. Denn tatsächlich in Island kommt es zu einer dreifachen Prüfung, bei der Siegfried wie ein früher Sportler derart geschickt und tarnend Finten einsetzt, sodass Brunhild glauben muss, Gunther sei es gewesen, der sie besiegen konnte. Obendrein gibt sich der schöne Siegfried zum Schein als König Gunthers Eigenmann aus, als dessen Untertan und Besitz. Da fährt Brunhild am Ende denn doch mit nach Worms, freilich in einem eigenen Schiff. In Worms kommt es zur Doppelhochzeit, Gunther Brunhild, Siegfried Kriemhild. Zwischen Siegfried und Kriemhild ist alles eitel Wonne. Gunthers Hochzeitsnacht aber wird grauenvoll. In der Nacht erkennt Brunhild die Schwächen Gunthers, fesselt den König Burgunds und hängt Gunther bis zum Morgen an die Wand, an einen Nagel. Er soll die Wahrheit sagen, soll zugeben, dass sie auf Island betrogen worden sei. Tags lässt sie ihn frei. Gunther fleht Siegfried an, ihm ein weiteres Mal zu helfen. Tue ihr's, was du willst, mach mit ihr, was du willst. Und es folgt nun Siegfrieds schwerste große Arbeit. Kriemhild zuliebe. Er handelt auch diesmal in großer Treue, tut jetzt keineswegs das, was heute Sexismus hieße. In der Nacht gelingt es ihm unerkannt in der Dunkelheit an Gunthers Stelle und mit Gunthers Erlaubnis in Brunhilds Bett zu gelangen und den Kraftgürtel der Isländerin zu öffnen und wegzunehmen. Und das so, dass Brunhild glauben muss, Gunther habe das getan. Seitdem jedenfalls, so heißt es im Nibelungenlied, ist Brunhild so stark oder so schwach wie jede andere Frau. Nun spitzt sich aber alles zu. Siegfried schenkt den besonderen Gürtel seiner geliebten Kriemhild. Das kostbare Stück hatte Brunhild auch tags getragen. Kriemhild erkennt es und sie ist sich sicher, ihr Siegfried habe mit Brunhild geschlafen. Am nächsten Tag streiten sich Brunhild und Kriemhild, welche von ihnen den besseren Mann geheiratet habe. Brunhild erklärt, Siegfried habe sich in Island als Eigenmann bezeichnet, also als Untertan des Königs Gunther. Das empört Kriemhild. Siegfried sei niemandem Untertan, sei de facto so etwas wie ein Weltbürger. Vor dem Wormser Dom befiehlt die neue burgundische Königin Brunhild ihrer Schwägerin Kriemhild, beim Betreten des Doms ihr, Brunhild, den Vortritt zu lassen. Abermals muss Kriemhild sich herabgesetzt sehen. Vor dem Dom öffnet sie ihren Mantel, zeigt öffentlich den Gürtel und teilt mit, von wem sie den in der Nacht geschenkt bekommen habe. Offenbar, so erklärt Kriemhild obendrein, habe ihr geliebter Mann, den Brunhild einen Untertan nenne, mit Frau Königin geschlafen. Also sei Brunhild wohl eine Frau, die nach Gutdünken mit jedermann schlafe, auch mit Untergebenen. Drum sei sie wohl nichts anderes als eine Hure. Großer Streit vorm Dom. Siegfried wird gebeten, sich zu äußern. Öffentlich schwört er, er habe Brunhild nie entehrt. Aber für Hagen ist das nun Schwur hin oder her alles viel zu viel. Ihm geht es um die schwindende Macht seines Königs. In geheimer Absprache erklärt er dem König und den Brüdern, dass es mit diesem Siegfried, auch wenn der noch so oft und gut geholfen habe, dass es mit diesem Kraftkerl und Narren so nicht mehr weitergehe. Es kommt, wie es sich bei einer Hochzeit gehört, zu einer großen Jagd, nämlich dort, wo durch die Jahrhunderte von Worms aus gejagt worden ist. Auch von den Wormser Bischöfen, also nicht etwa im Odenwald, wo da irgendwie, wer geht zum Jagen auf den Berg? Das ist Quatsch, man geht zum Wasser. Also, es kommt zur Jagd. gleich südlich der Festungsstadt Worms in den Auen des wildernden Rheinstroms. Und dort, als Siegfried vor einer starken Wasserquelle niederkniet, um zu trinken, sticht Hagen ihm tödlich in den Rücken. Hagen von Tronje lässt die Leiche in der Nacht vor Kriemhilds Kammertür niederlegen. Kriemhild, von Träumen geweckt, findet noch in der Mordnacht hinter ihrer Tür ihren Liebsten. 2 Tage lang, heißt es im Epos, habe man in Worms Kriemhilds Schreie gehört. In der 2. großen Hälfte des Epos rächt sie sich an Hagen, an ihren Brüdern, heiratet in 2. Ehe, um sich rächen zu können, den Hunnenkönig Etzel. Bewusst wurde sie dessen Frau, weil, so formuliert sie es ausdrücklich, weil es für sie, die Frau, im Machtsystem der Männer gar keinen anderen Weg gab in Richtung Recht, einen, auf dem sie das irgendwie vergelten könnte, die Ermordung ihres unendlich Geliebten. Und in dieser 2. Hälfte des Epos wächst auch Kriemhild zu einzigartiger Größe. Beim Hochzeitsmahl, als man da tafelt in höfischer Pracht, da heißt es mitten in den prunkvoll feierlichen Momenten von Kriemhild, wie sie zerriehene säße, sie gedacht ahne das bei ihr edlen Manne, ihr Augen wurden nass, sie hättes faste Hähle. In unserem Deutsch, wie es gewesen wäre, wenn sie auch jetzt am Rhein säße, daran dachte sie, damals, wie es nun immer noch hätte sein können, ebenfalls beim Mahl mit ihrem einzigartigen Mann. Ihre Augen wurden nass, sorgfältig hielt sie ihr Weinen geheim. Eine bewegende Szene. Kriemhild ist endlos verletzt, aber auch im Leid weiß sie genau, was sie will. Und lädt die Wormser Herrschaften ein in den Osten, in den Orient. Und dann kommt es dort im Hunnenland über der Donau zu einer tagelangen Saalschlacht. So erbittert, so blutig, wie das vorher und nachher so ausführlich und genauestens nie geschildert worden ist. Am Ende sind alle erschlagen, nur Gunther und Hagen noch nicht. Die sind gefesselt. Da schlägt die neue Hunnenkönigin Kriemhild Gunther und Hagen eigenhändig die Köpfe ab. Den entsetzlichen Akt lässt dann Dietrich von Bern, damals Roms Kaiser deutscher Nation, diesen Akt lässt der seinen Diener Hildebrand ebenfalls tun an Kriemhild. Hie hat das Meer ein Ende, das ist der Nibelungen Not. Das ist die letzte Zeile des 10.000 Seiten Epos. In groben Verkürzungen ist dies die Handlung der riesigen Geschichte. So sehr die 2. Hälfte erschreckend entsetzlich ist, so sehr könnte die 1., die Jung-Siegfried-Hälfte, entzücken und fesseln, wie überhaupt das Fesseln im ganzen Geschehen eine denkwürdige Rolle spielt. Was aber an dem allen könnte nun Hass stiften, sogar Kriege, Weltkriege? Meiner Meinung nach will das Epos genau das Gegenteil, ist in beiden Hälften bewegende Mahnung vor jeder blutigen Aktivität. Der mit der Silbe Fried in seinem Namen, dieser Siegfried, ist im ursprünglichen Nibelungen-Epos nur in Turnieren ein Kämpfer und in entscheidenden, fairen Zweikämpfen. Ansonsten bleibt er auf listige Weise friedfertig, auf konkret fesselnde Weise. Kriemhild zuliebe handelt er für die Burgunder durchweg hilfreich, wann das ihn zwang, ihr Minne, weil auch ihn etwas fesselte, ihr Minne, ihre Liebe. Das Wort ihre funktioniert hier wunderbar doppeldeutig. Beide brennen in Liebe, und zwar durch ihr Unmaßen Schöne, wegen ihrer unsäglichen Schönheit. Er nähme für sie eine, nicht 1000 andere wieb. Für diese einzigartige nähme er keine 1000 andere. Wie der Hände sie ihn fieh. Bei den Händen nahm sie ihn. Nein, präziser übersetzt, bei den Händen fing sie ihn. Schon kurz nach der Begrüßung fasst sie den jungen Ritter an, berührt ihn. Auch Kriemhild fesselt. Obendrein stiftet dieser Siegfried nach der listigen Überwindung der Aggressoren mehrere geradezu alttestamentarisch fabelhafte Versöhnungen mit den Angreifern. Vernunft nah und bleibt dabei weit jenseits aller nationalistischen Benebelungen. Sucht das gemeinsame Gespräch, auch und erst recht mit solchen, die, Zitat, die suchend Heer und tragend großen Hass, im heutigen Deutsch mit solchen, die in großem Hass verheeren wollen, in diesem Fall Worms und Burgund verheeren. Fatal ist nicht der Text und die Geschichte, sondern das, was daraus gemacht wurde, wie er vermittelt wurde und wird von denen, die ihn offenbar nie gelesen haben. Als die Handschriften im 18. Jahrhundert gefunden wurden, zum Beispiel in St. Gallen, da wurden sie sofort fatal gefälscht, zum romantisch-nationalistischen Siegestheater für Deutschland. Ich habe diesen Wahn noch hautnah erlebt, war 1945 erst 9 Jahre alt. Als wir damals aus einsamer Heide heimkehrten in die Mitte des total zerbombten Ruhrgebiets, da verliebte ich mich in ein schönes Nachbarmädchen. Natürlich war ich ihr viel zu jung. Eines Tages lieh sie mir aber ein sehr dickes Buch mit tollen Drachenbildern. Das sollte ich lesen. Deutsche Helden sagen. Helden? Deutsche? Natürlich las ich mit glühenden Ohren. So siegreich wie Siegfried, so musste ein Junge damals werden. Auch meine älteren Brüder sahen das so, 8 und 10 Jahre älter waren die als ich. Auch die haben Deutschland unbedingt retten wollen, gaben sich stark und wild. Und noch im April 1945, der Krieg geht zu Ende im Mai 1945, noch im April, da sehe ich noch jetzt, wie meine Mutter meinen soeben 17-jährigen Bruder so umarmt, als wollte sie ihn festhalten, den Flakhelfer, der auf ein davonfahrendes Militärfahrzeug steigen sollte und wollte. Muss das denn jetzt noch sein? Fragte sie 4 Wochen vor Kriegsende. Und ich höre noch jetzt seine Antwort. Seit einem Monat war er erst 17. Willst du mich an meiner Pflicht hindern? Und seh ihn davonfahren, bleich, hinten auf grau-grünem Fahrzeugmetall, fort an die Ostfront, Berlin retten. Dass wir Deutschen selber den Krieg begonnen hatten, war nie Thema. Wichtigstes war Pflicht, Vaterland, Stärke und das von Lehrern und Nazis hochgeputschte Phantom Siegfried. Unbezwingbar, hornhäutig wie der Drache. Eine damals für die Lehrerschaft maßgebende Zeitschrift, Politische Unterrichtspraxis, so hieß die, die schildert an der Siegfried-Figur, Zitat, die glückliche Verkörperung rassischer Hochwerte. Deutsche Militärführungen kennzeichneten in beiden Weltkriegen Frontlinien als Siegfriedlinien. Wenn schon keine Generäle, dann hätten wenigstens Lehrer und Dozenten oder irgendwer die alten Texte lesen sollen und mitteilen, dass im Epos Siegfried nie tötet, weder Menschen noch Drachen, sondern dass der ständig auf listiges Ausmanövrieren aus war, auf Versöhnung und im Grunde schon auf das, was wir heute in unserer Verfassung endlich anerkannt haben, als Würde des Menschen. Und nicht etwa Würde des Mannes oder des Deutschen oder des Christen oder des Helden, nein, des Menschen. Egal welcher Religion, Nation, Geschlecht oder angeblichen Rasse. Meine beiden Brüder haben Grauenhaftes, Blutigstes erlebt, überlebt, wollten später nie davon reden. Warum nur hatte es zum Lügenmythos Siegfried kommen können? Warum beteiligten sich romantische Schriftsteller und Germanisten an der Verstärkung der Fälschungen? Auch Wagner, nicht nur mit seinen 4 tief ins deutsche Gemüt hineinraunenden Opern, sondern auch mit dem Weckruf wörtlich, wann kommst du wieder, herrlicher Siegfried? Auch Wagner scheint der Wortlaut des alten Epos wenig interessiert zu haben, sondern anderes, höheres. Schon als die alten Handschriften im 18. Jahrhundert gefunden wurden, hat man sie, statt sie zu lesen, blind bewundert, als hätte man Dokumente gefunden von einer früh einigen und kriegstüchtigen deutschen Nation. Beim Lesen aber wären Dokumente zu entdecken gewesen von Versuchen, wie auch Konflikte um Macht und Besitz friedfertig lösbar sind, menschenwürdig. Aber nein, deutsches Gemüt wollte, brauchte Größe, Stärke, Einigkeit, Gewalt. Anders lassen sich die ersten Reaktionen nach der Entdeckung der Texte nicht deuten. Nie gelesen, aber immer Bescheid gewusst. Eine alte Regel, auch immer noch im heutigen Kritikbetrieb. Da fielen sofort klare Urteile. Der Entdecker der Handschriften Johannes von Müller verkündete, das Nibelungenlied sei die deutsche Ilias, Odyssee. Friedrich von der Hagen feierte das Epos als lebendige Urkunde des unvertilgbaren deutschen Charakters. Ja, wo denn nur bemerkten diese beiden Herren das Deutsche? Und sogar unvertilgbar? Deutschlands sehr erfolgreicher Theaterdichter Kotzebue meinte, Siegfried wirke wie ein Napoleon für die Deutschen. Niemand aber verriet oder wusste, dass im riesigen alten Epos Siegfried kein einziges Mal deutsch genannt wird, obwohl um 1200 das Wort längst in Gebrauch war. Siegfried ist im Epos der aus Xanten, der von Niederland. Nation spielt ja überhaupt keine Rolle. Das Wort Deutsch erscheint in den 10.000 Zeilen nur ein einziges Mal. Erst ganz am Schluss, im blutigen Untergang im Osten. Ausgerechnet da, Deutsch. Rätselhaft wie ein so eindeutiger Textbefund, so lange und so fatal auch von klügsten Leuten ignoriert werden konnte. Auch der sonst so kluge Dichter Friedrich Hebbel nannte sein eigenes Nibelungendrama Deutsches Trauerspiel und pries das alte Epos als gewaltigsten aller Gesänge von deutscher Kraft und deutscher Treue. 1907 durchquerte Berlin täglich die kaiserliche Autohupe mit Wagner-Motiven. Die Reichshauptstadt. Irgendwie so muss das geklungen haben. 1907 publizierte der namhafte Philosoph Wilhelm Dilthey seinen Essay Das nationale Epos. Da feierte der berühmte Denker das alte Epos rundheraus als nationales Heldentum, als Nationalverehrung. Ein offenbar alles erschlagendes Siegfried-Phantom half 7071 zweifellos Frankreich zu besiegen, wuchs sich dann aus zum idealen Taumel für Weltkrieg I. Kriegsbereite Militärführungen, befeuert vom nie gelesenen Epos, markierten Hagenstellungen. Siegfriedssignale betäubten bis ins Dämlichste, bis zu Hirnrissen wie jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Belege findet man in meinem Buch Gegen Drachen. Noch nach 45 nennt der sonst so sehr genaue Dichter Heiner Müller, nennt den Nibelungenstoff den deutschesten aller deutschen Stoffe. Keinerlei Kenntnisse von der ursprünglich humanen Geschichte und ihrer Hauptfigur. Ernst Jüngers Kriegsbuch in Stahlgewittern wurde mit Begeisterung aufgenommen als Siegfriedbuch. Was damit gemeint ist, sagte Ernst Jünger so: Unsere Arbeit ist töten und es ist unsere Pflicht, diese Arbeit gut und ganz zu tun. Derweil lebte dieser vermeintlich deutscheste aller deutschen Stoffe weniger im alten Epos als in Bayreuth. Auch nach 1918 dröhnten und knatterten teutonisch-romantische Gewaltwörter von deutscher Treue und welscher Tücke und von Siegfrieds lichtvoller Gestalt. Proteste von Germanisten und Philologen waren nicht zu hören. Aber junge Menschen hatten massenhaft zu verrecken, die Deutschen unter Siegfriedssignalen. Noch 1953 kam im Deutschunterricht mein Schulbuch aus München, streng christlich, so wie unser Schuldirektor und Deutschlehrer und Landtagsabgeordneter der christlichen, in Anführungsstrichen, christlichen Partei. In dem von ihm eingeführten Lesebuch konnte man auch nach 45 klar erkennen, welche Gedichte deutschem Wesen entsprechen und welche nicht. Ungetrübt ging es da weiterhin um Siegfrieds alle überstrahlende Gestalt und wurde mitgeteilt, im Nibelungenlied ginge es um Kampf bis zum letzten Blutstropfen. Bis zu Siegfrieds Ermordung geht es da um Friede, um Frieden in Europas erster Völkerwanderungszeit. Literaturprofessor Felix Dahn hatte vor 1914 gedichtet und lachend wie der grimme Hagen, so springet in die Schwerter, in den Tod, so soll Europa stehen in Flammen. Das gelang dann zweifellos. Junge Leute hatten dran zu glauben, wurden zerfetzt. Über Generationen schien klar zu sein, wie richtige Männer sein müssen. Meine Brüder notierten in mein Kindertagebuch, das erste Lied, das ich hätte singen können, sei ein Siegfriedlied gewesen. Am Radio hätte ich mitgesungen, gegen Engelland. Keine Rolle spielte, dass der Drache, wenn er in den älteren Quellen auftrat, einen aufschlussreichen Namen führte. Nidgir hieß er da. So erzählt es eine Handschrift in Island. Und sie zeigt das bildlich. Da sieht man über dem Drachen Nidgir die Weltenesche, Himmel und Erde umgreifend, im Sommer halb kahl. Denn an ihren Wurzeln nagt und frisst er, der Drache Nidgir, Neid und Gier. So lässt man sich Drachengeschichten gefallen. Am Weltbaum wuselt da ein Eichhörnchen auf und ab auf diesem Islandbild. Ein Eichhörnchen ist emsig beschäftigt, so wird mitgeteilt, missgünstige Nachrichten zu verbreiten. Hatten wir es nicht am Anfang mit dem Verbreiten, Propaganda? Die alten Dichter, sie waren nicht dümmer, eher weiser. Schon sie fanden mit dem Eichhörnchen ein Bild von dem, was heute Medien heißt, vom Vermitteln, dem wir alle ausgeliefert bleiben, ausgeliefert auch folgenreichen Verfälschungen. Egal, was älteste Quellen meldeten, Siegfried jedenfalls galt und gilt als urdeutsches Idol. Auch das ist ein Zitat, noch heute nennt ihn so die Süddeutsche Zeitung und graust sich vor deutschem Wabern. Und man fragt sich, wer denn hier wabert, statt Texte zu lesen. Die FAZ weiß vom deutschen Horrorheld Siegfried. Dem müsse man, bevor man sich mit ihm befasse, die deutschen Dämonen austreiben. Anderthalb Jahrtausende lang litt Siegfried an Dämonen nie, an Deutschen schon gar nicht. Die plagen ihn erst seit deutscher Romantik, endgültig seit Wagner. Siegfried aus ursprünglich und in Wahrheit friedfertig, sogar pazifistisch, ist das eigentlich historisch möglich? Wolfram von Eschenbach, der das Nibelungenlied kannte, erzählt um 1200 in seinem Epos Willehalm, da erzählt er nicht von Völkerwanderung, sondern vom damals akuten Krieg zwischen Abend- und Morgenland, von den Kreuzzügen. Und mit welchem Resultat? O weh nu des Mordes, der da Geschach zu Bäder sieht. Weh über das Morden auf beiden Seiten. Schon im allerältesten Fundstück deutscher Sprache, da geht es dort, wo von Kampf und Krieg die Rede ist, statt ums Töten, ausdrücklich um das, was ebenfalls zu übersetzen wäre mit dem, was Siegfrieds Siegestechnik war, um das Fesseln, Bremsen, Verhindern, Blockieren. Schon dies früheste Deutsch, das je schriftlich erhalten blieb, sagt Folgendes. Aeris saßun idisi, einst saßen Zauberfrauen. Summa habt heptidun, einige legten Fesseln. Summa clubodun, andere öffneten Fesseln. Summa heri lecidun, einige verletzten das Heer. In diesem Zauberspruch blockieren also idisi, kluge Frauen, Hexen wurden die später genannt, da blockieren die ein Heer, die stoppen, fesseln das Militär. Unbemerkt raunte und betete es, dieses älteste deutsche Sprachzeugnis, zufällig gefunden als Handschrift in einem verfallenden, frommen Buch. Und nun Fazit, so wie die Hauptfigur des Nibelungenlieds vermittelt wurde, populär gemacht wurde, Siegfried als drachentötender Nationalheld, so mussten Epos und Siegfried offenbar auf massives Interesse der Nazis stoßen, egal ob Prä oder Neo. Das Epos wurde zur Nazi-Literatur. So dagegen, wie die Texte tatsächlich vorliegen, als human friedensstiftende Geschichte in unserer blutigen Welt der Machtkämpfe, da hatten es das Epos und seine männliche Hauptfigur schwer. Da mussten auch meine Korrekturen, musste auch mein Drachenbuch fürs erste Mal auf ganz und gar taube Ohren stoßen. Ich könnte jetzt aufhören, könnte aber auch ein Beispiel bringen, von dem, wie gefälscht werden wurde. Es ist nur noch ein Lied, also ein Strophenlied. Keine Angst, ich singe nicht, aber ich trage einen Text vor, den ich aus alten Quellen zusammengebastelt habe, weil ich drauf und dran bin, diese zweifache Ermordung Siegfrieds in ein Drama zu verwandeln.
zweifach, weil er in der Geschichte ja mitgeteilt, wie er ermordet wird. Und dann haben ihn auch die Germanisten und Philologen und anderen Dichterkollegen und so weiter auch ermordet, weil die wahre Vermittlung dieses Geschehens blockiert wurde und gefälscht wurde. Also, um mal ein solches Drama vorzuführen, da lasse ich auf Siegfried gegenüber einen Sänger auftreten, den Giselher, das ist der Jüngste in der Geschwisterreihe in Worms, der übt sich auch als Poet und als Sänger. Und da jetzt ja diese feindlichen Stämme drohen, die Worms erobern wollen, da geht ein Zittern durch den Hof von Worms und man bittet um ein Lied, das Mut macht. Mensch, Giselher, du hast doch früher mal ein Siegfried-Lied gekonnt. Du hast es selber gedichtet und dann toll vorgetragen. Mensch, mach das jetzt, das brauchen wir jetzt. Wir müssen, ja so wie SC Freiburg, ne, die immer zu ja, gegen die Latten schießen und nichts. Ja, der Fußball hat eine unheimliche Ähnlichkeit, entschuldigen Sie bitte, aber es ist Gott sei Dank nicht so blutig, manchmal schon auch. Und es geht um viel Geld, ja, ich weiß. Also da singt Giselher an einer Abendtafel das folgende Lied, das Mut machen soll, weil Worms bedroht wird von aggressiven Sachsen, von Fahlen, und zwar von Ostfahlen. Die Westfalen kennen wir ja alle noch. Aber es gab auch mal Ostfalen. Und Giselher singt es bereits mit all den Fälschungen, von denen ich Ihnen heute Abend erzählt habe. Die Nachricht flog den Rhein hinauf, in Frankfurt sitzt der Sachs. Das flog bis Worms. Worms zog zuhauf, freut sich des Sachsen Bugs. Kurz vor der Furt, am flachen Main, da lag der fahlen Tross. Die kauften Waffen, kauften Wein, die Händlers nichts verdross. Zu zahlen war mit hohem Zins für Rüstung, Knecht und Schwert. Die Stadt blüht auf ob des Gewinns und wuchs um Goldes wert. Ich glaube, Frankfurt wächst und wächst weiter. Kurz vor dem Fluss am flachen Main die harte Schlacht begann. Die Fahlen hörten Hagen schreien, zieht Drachenpanzer an. Und furchtbar blitzte Siegfrieds Stahl, und Balmung fand sein Ziel und traf und schnitt und säte Qual, fast jeder Fahle fiel. Giselher bricht ab, die Essenden ringsherum, während da vorgelesen wird, haben die gegessen, aber denen schmeckt es plötzlich nicht mehr so richtig. Die Essenden essen nicht mehr weiter, im Hintergrund erscheint als Schatten das Arminius- oder Hermannsdenkmal. Und blutig stach das Ruhrstahlschwert, entsetzlich stieß der Spieß. Ja, Blut durchwatet Gunthers Pferd, Blut tranken Sand und Kies. Der Fahle stritt nur kurze Zeit, bald Herr wie Knappe lief. Das Feld vor Main ward überstreut, mit Leichen kniestief. Der lief zum Strauch, der floh zum Main vorm Nibelungenlicht. Die sprangen in den Main hinein und überlebten nicht. Herr Siegfried fuhr noch auf den Fluss, schlug sie mit Balmung tot. Dies ihres Lebens letzter Kuss, dies war der Sachsen Not. Siegfried geht auf Giselher zu, ergreift das Musikinstrument, fragt ihn leise, heiße ich Siegkrieg? Und schleudert das Instrument gegen das Hermannsdenkmal. Der Schatten verschwindet. So, ich hoffe, mancher Schatten konnte heute Abend verschwinden. Danke Ihnen für Geduld.
Ja, Jürgen Lodemann, danke schön für große Arbeit. Vielleicht, während Sie sich noch ein bisschen warm denken, mache ich mal einen Werbeblock. Muss mal sein. Also dieses eine Buch über die Drachen, das liegt hier und das ist aktuell bei Klöpfer und Meyer erschienen, gegen Drachen. Da ist, wenn man so will, der Überbau, da wird essayistisch geschrieben und erklärt und erläutert und belegt. Wenn Sie nach diesem Abend vielleicht den Eindruck haben, es wäre nicht schlecht, das Nibelungenlied mal zu lesen, aber 10.000 Zeilen, bisschen viel, Althochdeutsch, nicht unbedingt gelernt, dann machen Sie es doch anders. Dann besorgen Sie sich entweder die gebundene Ausgabe im Klett-Verlag oder die Taschenbuchausgabe im DTV-Verlag des Romans.
Bei Reklam, 9,80 Euro. Ja. 9,80 Euro.
Ja. Also bei Reklam, den Roman, den Jürgen Lodemann geschrieben hat, eine neue Erzählung, eine Nacherzählung des ganzen Epos um Siegfried. Ich kenne wenig, was dem standhält an literarischer Qualität. Ich finde es wirklich einen großen Roman. Nun gut, Sie haben Gelegenheit, ein bisschen einzusteigen in unsere Diskussion. Wenn Sie sich immer noch warm denken, dann frage ich mal, wie sind denn die Reaktionen der Fachleute, wenn Sie gesagt bekommen, irgendwie habt ihr das missverstanden? Was kommt denn da?
Die fühlen sich dann nicht zuständig. Es gibt ja in der Germanistik, in der Altgermanistik, riesige, weit gefächerte Felder, wo man zu arbeiten hat, große Arbeit zu leisten hat, also wie welche Konjunktive da und was weiß ich jetzt da eingesetzt werden oder welche Wörter noch vorkommen oder schon vorkommen oder was daraus geworden ist. Die Worte sind ja alle immer im Wandel. Da haben sie viel zu tun. Also ich hatte bei meinem Freiburger Auftritt mit dem, was ich hier auch gesagt habe, drei Profs der Altgermanistik im Publikum. Die haben zunächst geschwiegen in dem Saal und haben mir aber hinterher unabhängig voneinander Briefe geschrieben und sind dankbar gewesen, dass es endlich einer mal gesagt habe, was sie immer vermutet hätten, nicht, dass das so und nicht anders gewesen sei mit dem Siegfried. Sie hatten allerdings selber andere Fachrichtungen, sich spezialisiert auf andere Bereiche. Sie fühlten sich nicht etwa betroffen als welche, die geschlafen hätten oder sowas. Nein, nein.
Ja. Wir haben da oben eine Frage. Ich werde das für die Aufnahme dann wiederholen, damit wir es auf Band haben. Bitte.
Was ist der einzige?
Der eigentliche Gründungsmythos der deutschen Nation sei der Hermann-Mythos, sagen Sie.
Jetzt sind ja Sie derjenige, der definiert, was deutsch ist. Treue und Pflicht und Haken. Warum sollen wir uns das bieten lassen? Geht in meinen dummen Kopf einfach nicht rein.
Ich würde die Frage nochmal wiederholen, damit wir wissen, worauf du gerade antwortest. Also Sie sagen, der Hermann-Mythos sei eigentlich der, den man immer weitergeschrieben hat und als Deutschen ausgebaut hat. Und Sie sagen weiter, eigentlich sei doch, wenn eine Figur stünde in dem Epos, dann ist Hagen, der sozusagen diese deutschen Werte, die man, wie Jürgen Lohnemann sagt, missbraucht hat, der eigentlich für die stünde.
Ja? Das ist der fatalste Charakter.
Sie sagen, das ist der fatalste Charakter sozusagen, der Hagen.
Gut. Das wäre in der Tat fatal, dass wenn Hagen das Vorbild alles Deutschen wäre, dann gute Nacht.
Ne?
Ja. Also wir hatten da solche Nächte, hatten wir massenhaft. Ja, es geht also immer wieder um Treue oder Untreue. Untrüwe ist ein Vorwurf, den man sich gegenseitig macht, wenn man sich gegenseitig verdächtigt oder in irgendeiner Weise schlecht machen will. In der Tat, Untrüwe ist das Schlimmste, mit was man sich beschimpfen kann. Übrigens, Arminius ist in der Tat eine Idee aus der historischen Forschung, die ja auch aus den römischen Quellen gestützt wird, dass Arminius in der Tat der Erste war, der den Deutschen eine Macht verschafft hat, nämlich durch einen Geländekrieg. Also,
bitte? Der Eroberungskrieg, meinst du?
Ja, so? Nicht in großer Masse, sondern in
Also, Partisanenkrieg?
Partisanenkrieg, danke. Jetzt kommt das Wort an. Danke, ich entschuldige mich, ich habe ein schlechtes Gehör. Ja, und das zeigt Kleist in seiner Hermannsschlachtgeschichte wunderbar, wie dieser Kleist in einer souveränen Art die verschiedensten, sich auch untereinander angiftenden Stämme zusammenbringt. Ist ja auch nicht so einfach, noch heute. Die Bayern gegen die Preußen und so, das wird ja auch weiterhin das wird ja wohl nie funktionieren. Das ist ja in Wahrheit eine Viererkombination, denn die größten Feinde sind ja CDU und CSU. Und ich wünschte mir ja, dass die CSU endlich bundesweit aufträte. Dann würde sie ja was Wunderbares erleben. Dann würde sie ja der Wahrheit ins Auge gucken müssen. Gut, ja. Aber jetzt sind wir mitten in der aktuellen.
Da gibt es ja auch neue Helden, die gegen die Alten antreten.
Ja, das ist ein anderes Thema. Alter wird abgesägt intern, ja. Gut, aber
nun
so
gut.
Ist es halt. Aber das ist Arminius in der Tat ein Hinweis darauf. Und man weiß ja, dass Arminius unter den Cheruskern, er war ja der Stammesfürst der Cherusker, dass er unter Cheruskern den Namen Sigurd hatte. Könnte also sein, dass das aus dem Jahr 9 für die späteren Jahre ein Vorbild gewesen ist, ein historisches Vorbild, das den deutschen Stämmen ab und zu aufleuchtete. Es könnte sein, dass der schon mal sowas hergestellt hat wie eine Gemeinsamkeit der untereinander eigentlich zerstrittenen Germanen. Und dann, es könnte dann auch von Deutsch die Rede sein. Nur im Nibelungenlied, wie gesagt, ist das Wort Deutsch nur am Schluss, einmal kommt es vor. Dann, wenn es ganz schlecht geht in der Saalschlacht, wo sie ihr Blut trinken, überhaupt was zu trinken, weil sie in entsetzlichen Sterbeszenen dahin verrecken, da ist tatsächlich mal von die Deutschen redeten, eigentlich die Deutschen klagten, müsste man das. Deutsche Rede ist da, so ist die Formulierung, also eine deutsche Klage hört man da. Ja, und wir wissen ja alle, wie viele Millionen unserer Großväter oder Onkel und Brüder ebenfalls in dieses Verrecken hinein gezwungen wurden.
Ja, Sie sehen offensichtlich an der ersten und ältesten deutschen Geschichte, wie das ist mit dem Erzählen und dass es eine gefährliche Sache ist.
Ja, sofort.
Und ja, dass es womöglich immer darum geht, die Kritik hochzuhalten und zu schauen, dass man Parteien vergleicht, unterscheidet, heißt es auch, ja, das griechische
Wort. Ausgerechnet von Siegfried wird nicht erzählt, dass er irgendjemanden getötet hätte. Das ist doch stark, nicht? Und das ausgerechnet der ein Vorbild fürs Töten der Deutschen wurde.
Also okay, wir haben hier noch eine. Sie weisen darauf hin, dass das schon ein Widerspruch ist. Ja. Also der Held wird ermordet in der Mitte der Geschichte und Hagen, der Mörder Siegfrieds, ja, führt dann auch noch das ganze Heer in den Niedergang. Wie kann man daraus einen Heldenmythos stricken aus solch einer Geschichte?
Ja, Treue für zu wem? Zu Kriemhild doch nicht?
Zu seinem König.
Zu seinem König, allein zu seinem König, zur Macht, die der König hat und die er gefährdet sieht durch diese Umtriebhaftigkeit des Siegfried. Deswegen wird er ja auch ermordet. Dieser Siegfried ist ihm einfach unheimlich, weil er einfach ein Könner ist. Er kann einfach, der spottet übrigens auch. Ich habe die Spottverse von ihm jetzt nicht vorgelesen, sonst wäre das noch zu länger geworden. Er empfiehlt dem Gunther einfach, bleib du zu Hause, beschäftige du dich mit deinem hohen Mut und mit den Frauen. Und dann zieht er ab und fesselt den, schlägt sich durch die Schlacht hindurch zum gegnerischen König, zum dänischen König und fesselt den. Und die sind alle entsetzt, ihren König sehen sie gefesselt. Also das geht ja gar nicht. Und dann verlangt es die ritterlichen Ehrenvorschriften, dass sie das anerkennen und dass dieser Zweikampf stattfindet zwischen dem dänischen König und dem Siegfried. Und der gewinnt natürlich und macht ihn aber auch wieder nicht tot, sondern liefert ihm dem Gunther vor: Gunther, du bist hier der König, du musst entscheiden, was hier wird. Ich empfehle sehr, dass man Bedingungen schafft, dass die nie wieder Worms angreifen. Also da geht es um Sicherheit, sogar Siegfried plädiert für Sicherheit. Das ist ein Wort, das finden Sie in der Duden, so im Duden, das Wort Sicherheit, so im Duden, wie es schon im Mittelhochdeutschen in dieser Sprache geschrieben wurde. Das hat sich seitdem nicht verändert. Sicherheit. Keine Partei kann heute gewinnen, die nicht Sicherheit zusagt oder verspricht oder natürlich leichtsinnig.
Mit Sicherheit wird es in der nächsten Woche wieder einen Vortrag geben. Gehe ich mal davon aus, dass unser Referent auftaucht. Wenn nicht, finden wir eine andere Lösung. Aber ich gehe sehr davon aus, dass Ernst-Peter Fischer nächste Woche hier steht und uns eine Geschichte der Weltbilder zu Gehör bringen wird. Ich hoffe, Sie sind da wieder an Bord und dabei. Ich danke Jürgen Lodemann für seinen Vortrag, Ihnen fürs Kommen. Hier liegt noch etwas Material, nehmen Sie es mit. Und ja, vielleicht bis nächste Woche. Herzlichen Dank. Danke.